Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zur Folge 19 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt. Ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Kommunale Bürgerbeteiligung hat durch Corona eine fulminante Vollbremsung eingelegt. Sich in einer Turnhalle an einem Mittwochabend oder Samstagvormittag mit BürgerInnen zu treffen und deren Meinungen zur Neugestaltung einer Parkanlage einzuholen, das ging nicht mehr. Auch fast 2 Jahre später finden Präsenzveranstaltungen und Vororttermine in Städten und Gemeinden praktisch gar nicht statt. Viele Kommunen sind in dieser Zeit aber nicht untätig geblieben und haben mit digitaler Bürgerbeteiligung experimentiert. Anfangs oft sehr behelfsmäßig und spontan, heute vielerorts strukturiert und mit großem Aufwand. Dabei hat sich vor allem das Open-Source-Tool Konsul einen Namen gemacht, welches heute in zahlreichen Kommunen zum Einsatz kommt. Aber lohnt sich der Aufwand? Kann digitale Bürgerbeteiligung den altbekannten Formaten mit ihren Vor- und Nachteilen das Wasser reichen? Und was passiert, wenn die Einschränkungen durch die Pandemie wieder wegfallen? Geht es dann direkt wieder zurück zu den eingeübten Beteiligungsritualen oder gibt es ein New Normal, eine neue Realität der kommunalen Bürgerbeteiligung? Das habe ich Tilman Hampel, den Smart City Manager der Stadt Würzburg, gefragt. Dort haben er und sein Team den vielleicht größten Erfahrungsschatz mit Konsul angehäuft und er berichtet mir heute von seinen Erfahrungen. Hallo Herr Hampel, ich grüße Sie.
Wunderschönen guten Tag.
Herr Hampel, digitale Bürgerbeteiligung funktioniert doch eigentlich gar nicht. Entweder niemand macht mit oder es wird nur gepöbelt und gestritten. Warum setzt Würzburg aber dennoch auf digitale Bürgerbeteiligung?
Ich steige da voll drauf ein. Gepöbelt und gestritten wird bei allgemeinen und großen sozialen Plattformen. Da herrscht der Troll oder die Trollin. In relevanten, für Bürgerinnen relevanten Fragen ganz lokal funktioniert Bürgerbeteiligung ganz hervorragend, analog wie digital.
Das ist spannend, wenn Sie das sagen. Sie haben ja jetzt seit einigen Monaten das Tool Konsul im Einsatz, eine Plattform für Bürgerbeteiligung. Jetzt seit ungefähr, also wir nehmen diese Folge im September 2021 auf, aber vorher gab es in Würzburg ja auch schon Bürgerbeteiligung. Welche Erfahrung hatten Sie denn, bevor Sie auf digitale Bürgerbeteiligung gesetzt haben, gemacht mit den Formaten, die Sie vorher genutzt haben? Waren Sie da als Stadt zufrieden mit den damals eingesetzten Beteiligungsformaten?
Ich kann diese Frage tatsächlich nur mit Vorbehalt beantworten, denn mein Einstieg ins Themenfeld Bürgerbeteiligung beginnt mit der digitalen Bürgerbeteiligung. Ich habe nun aber in den vergangenen annähernd 12 Monaten mit allen Beteiligten aus verschiedenen Fachbereichen der Stadt Würzburg und der Stadtverwaltung, aber auch aus dem Landkreis zu tun gehabt, die auch andere Formate schon begleitet haben und kann sagen, dass grundsätzlich da eine Zufriedenheit geherrscht hat. Ich würde sogar sagen, dass diese Formate zum Teil auch schon digital waren. Also sie waren nicht mit Konsul, aber da wurden eben, sagen wir, bei Beratungsbüros Websites beauftragt und in den Websites waren dann Formulare eingebaut, über die Bürgerinnen Kommentare abgeben konnten zu einer, sagen wir mal, bildhaft dargestellten Planung.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Wort Konsul in den Mund genommen, was Sie jetzt seit Herbst 2020 ja auch in Würzburg verwenden. Können Sie mal vielleicht den Hörerinnen und Hörern ganz kurz erklären, wer oder was ist Konsul?
Konsul ist eine Open-Source-Software, sprich eine Software, die in der Anschaffung erstmal für die Nutzerleute, die Behörde in dem Fall barrierefrei und nicht zu bezahlen ist. Das ist ein, sagen wir mal, ein selbst gehostetes Forum, um einen anderen Begriff zu nehmen, eine Diskussionsplattform, wo ich über Kommentarfelder Vorschläge machen kann und andere können die dann hochwählen oder runterwählen, Daumen hoch, Daumen runter. Also die Metaphern, die wir aus anderen Netzwerken kennen, gibt es da auch. Und ins Leben gerufen wurde diese Software von Menschen, die in dieser, ich weiß gar nicht, was war denn das für eine Bewegung, Katalonien-Abspaltungsversuche in Spanien. Da gab es ganz viele Bürgerforen vor, wie lange ist das her, 10 Jahren. Die Leute wurden nicht ernst genommen von der spanischen Hauptregierung und wollten eigene Mittel und Werkzeuge zur Verfügung gestellt haben, um zu sagen, wir brauchen dieses oder jenes in unserer Verwaltung und haben dann angefangen, da Abstimmungen zu machen. Also erst zu diskutieren und dann Abstimmungen zu machen. Und es wurde quasi in Spanien in einer Art zivilem demokratischen Widerstand geboren, diese Software, und hat dann zuerst mal eine relativ schnelle Verbreitung in der spanisch sprechenden Welt gehabt, sprich die Iberische Halbinsel und Südamerika, und ist dann von dort aus auch in USA und andere europäische Länder verbreitet worden, auch dann lokalisiert worden und erweitert worden.
Jetzt ist der Weg von katalanischen Separatisten bis nach Würzburg ja auch gedanklich ein bisschen weiter. Wie kam es denn konkret dazu, dass Sie in Würzburg gesagt haben, okay, wir schauen uns jetzt erstens mal nach einer Plattform für Bürgerbeteiligung um und dann zweitens mit Konsul ja dann auch noch eine Open-Source-Plattform, also Open-Source, also offener Code, der auch veränderbar ist, was ja auf der kommunalen Ebene jetzt zwar ein bisschen auch reger genutzt wird, aber auch im letzten Jahr ja doch noch sehr ungewöhnlich war. Wie ist es denn damals dazu gekommen, dass Sie sich Konsul da näher angeschaut haben?
Lassen Sie mich vorweg schicken, das ist, glaube ich, zu Beginn irgendwie ein Briefing von mir war, was ich KollegInnen auf den Weg gegeben habe, bitte bei der Vorstellung von Konsul im Würzburger Stadtrat, der ein ganz normaler Stadtrat ist, die Separatistengeschichte nicht gleich als erstes zu erzählen. Es kam mir komisch vor. Ich möchte es natürlich überhaupt nicht verheimlichen, dass die Software so ist, wie sie ist, aber es hat ja auch nichts mit der Nutzung zu tun. Wir haben uns Konsul nicht ausgesucht. Konsul ist zu uns gekommen. Wir schreiben das Jahr 2019 und eine studentische Gruppe kommt nach einer Semesterarbeit auf die Stadt Würzburg zu und sagt, ey, wir haben hier was gefunden, das kommt eigentlich aus Spanien, ganze Geschichte habe ich gerade schon erzählt, wollen wir das in Würzburg ausprobieren. Wir hatten sehr viele Seminare und sehr viele Workshops zum Thema digitale Bürgerbeteiligung besucht und wussten, das ist etwas, was überall probiert wird und nirgendwo funktioniert. Und das sind immer nur kleine Prozentzahlen von Menschen, die sich da in irgendeiner Form dran beteiligen, und haben dem Ganzen eigentlich mehr so mitleidig zugestimmt. Wir haben gesagt, ja, macht halt mal, ihr Studenten, wir machen da mit, wir unterstützen euch. Aber ehrlich gesagt glauben wir nicht, dass das funktionieren wird. Wir wissen aus allen anderen Städten, dass die Nachfrage nach solchen Formaten extrem gering ist. Nichtsdestotrotz hat man mich damit betraut, diese studentische Gruppe servertechnisch zu unterstützen. Das heißt, wenn wir es machen als Stadt, dann wollen wir es so machen, dass es für uns nachhaltig ist, dass wir also nicht dann freundlich bitten müssen, um irgendwie den Datensatz einer virtuellen Maschine aus einem universitären oder noch anderen studentischen Netzwerk, sondern wir haben den Server selbst aufgesetzt und haben die Software installiert, haben mit den Studentinnen zusammengesessen, Rollen verteilt, also wirklich im echten Leben auch Rollen verteilt, und die dann laufen lassen mit der ersten Installation. Und dann haben wir das getestet, haben ein Testprojekt gemacht. Das erste Projekt war mit dem Würzburger Umweltamt ein Lärmgutachten mit den Bürgerinnen zu diskutieren. Und das war okay. Und dann kam Covid. Und dann war alles anders.
Haben Sie sich denn zu dem Zeitpunkt dann automatisch gesagt, okay, wir müssen jetzt umswitchen, abends Treffen geht jetzt nicht mehr. Und war dann für Sie auch klar, wir setzen jetzt voll auf Konsul?
Ja, das war einfach der Moment. Wir haben gesehen und verschiedene Fachbereiche der Stadt Würzburg haben gesehen, wir können die Verfahren, die Verwaltungsverfahren, bei denen wir von irgendwelchen Fördermittelgebern gezwungen sind, Bürgerbeteiligung zu machen, wir können diese Verfahren nicht mehr machen. Wir können dann aber auch in der Folge logischerweise nicht mehr auf die Fördermittel und Beteiligungsmittel zum Beispiel des Bayerischen Staates zurückgreifen, weil wir die BürgerInnen überhaupt nicht beteiligt haben. Also müssen wir eine Maßnahme finden und dann haben wir intern eigentlich im Schweinsgalopp Leute in Stadtplanung auf Konsul geschult und haben da Seminare gegeben und haben gesagt, schaut mal, ihr könnt es so unterbringen, ihr könnt es so machen und dann gab es plötzlich einen niederschwelligen Weg nach einem Prinzip Learning by Doing Beteiligungsverfahren eins nach dem anderen hochzufahren, durchzuführen. 4 Wochen Tunnelbegrünung hier und 4 Wochen Innenstadt, langfristige Innenstadtumbau, Oberflächenproblematik und Temperaturproblematik auf einer anderen Seite eigentlich hecheln. Das war richtig Arbeit.
Sie haben jetzt schon so zwei Projekte so ein bisschen angeteasert. In was für Projekten genau haben Sie Konsul denn dann plötzlich zum Einsatz auch bringen können? Was kann man sich darunter vorstellen, wo das funktioniert? Funktioniert das nur in so, ich sag mal, sehr allgemein gehaltenen Beteiligungsmodellen, wo jeder einfach seinen Senf dazugeben kann? Oder funktioniert das da besser, wo es ganz konkret um irgendeinen Anlass geht, wo man sagen kann, ja, nein, oder ich hätte noch eine Idee?
Also beides funktioniert sehr gut. Beide Verfahren sind die, in denen wir auch Erfahrungen gesammelt haben. Das sind letztlich Vorschlagsverfahren. Normalerweise ist bei Konsul ein Vorschlagsverfahren eine leere Seite Papier oder digital, eine leere Website, wo oben drüber Vorschläge steht und wir haben eine thematische Eingrenzung und dann bitten wir die BürgerInnen, da teilzunehmen, Vorschläge zu machen. Und andere sollen diese Vorschläge dann entweder kommentieren oder upvoten oder downvoten. Diese Art von Verfahren haben wir durchgeführt, das funktioniert sehr gut. Und die Leute sind engagiert, wenn wir die Leute entsprechend davon unterrichten, dass es dieses Verfahren gibt. Das ist nicht ganz unaufwendig, kann man aber machen, weil man kann ja über Plakatierung sehr lokale Wurfsendungen, sehr lokale digitale Werbung, Radio und QR-Codes an irgendwelchen Parkbänken oder Bäumen in dem jeweiligen Stadtviertel auf die Beteiligung hinweisen. Und so wurde es dann letztlich hier auch getan. Wir haben aber auch Verfahren gehabt, die schon vorher angefangen haben. Das heißt, vor Corona hat eine Abteilung über Ideenwettbewerb mit den Bürgerinnen schon abgestimmt. Die haben schon so ein Mehrzweckhallen-Meeting gemacht. Und die Bürgerinnen haben da schon eine Meinung abgegeben und es wurde schon mal gesammelt. Und dann kam Corona und dann wurde die Liste der dort am besten bewerteten Vorschläge quasi als feste Vorschläge auf die Konsul-Plattform gebracht von der Stadtplanung und dann der Allgemeinheit zur digitalen Weiterdiskussion anheimgestellt, weitergegeben. Also das waren beides Vorschlagsmodule, wobei wir das eine nicht so verwendet haben, wie ursprünglich von Konsul gedacht, nämlich, dass es nur Vorschläge von Bürgern und Bürgerinnen gibt, sondern das waren schon eine feste Liste an Vorschlägen, die von der Verwaltung eingegeben wurde und die wurden quasi dann kommentiert und darüber wurde schon ein bisschen abgestimmt.
Sie haben ganz am Anfang gesagt, es gab so eine gewisse Skepsis bei Ihnen, aber auch bei den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Na, digitale Bürgerbeteiligung, da macht doch keiner mit. Jetzt haben Sie ja beschrieben, das waren jetzt eine ganze Reihe auch von Projekten. Hat sich denn da die Skepsis, die Sie anfangs hatten, eher bestätigt? Oder sagen Sie heute, funktioniert, wir haben Beteiligung, die vergleichbar ist mit dem, was wir normalerweise auch vor Ort an Feedback auch erreichen?
Im schlechtesten Fall sind die Beteiligungen mit den Anzahlen vor Ort bei Vorortveranstaltungen vergleichbar und in den besten sind sie viel, viel breiter angesetzt. Sie kriegen eine bessere Altersabbildung der Gesellschaft, Alters- und Geschlechtsabbildung und auch Berufstätigkeit, Nicht-Berufstätigkeit. Man hat das Problem bei den Standardverfahren, wenn man dann Beteiligung macht und es ist in der, im Gemeinderaum oder in der Mehrzweckhalle oder irgendwo sowas, und das ist an mehreren Abenden oder Tagen oder Samstagen, da kommen Menschen, die stark in den Job eingebunden sind, die kleine Kinder haben, die kommen einfach nicht. Die machen da nicht mit, das können die nicht machen. Die kriegen das Zeitfenster nicht hin, wann diese Verfahrenstüren jeweils offen sind. Bei einer webbasierten Geschichte kommen die sehr wohl, weil dann können die das um 25.30 Uhr abends auf dem Tablet machen. Und das war eine extrem positive Erfahrung, die wir an der Stelle gemacht haben. Wenn das Thema genügend Durchdringung bei Vereinen, Kitas, Institutionen hat in dem jeweiligen Stadtteil, dann ist die Beteiligung weitaus größer, als wir das erlebt haben im Gemeindezentrum oder im Treffpunkten im reellen Leben.
Und haben Sie denn jetzt, Sie haben jetzt gesagt, ne, wir haben eine quantitative Veränderung, aber auch bei der Repräsentanz eine Veränderung festgestellt. Können Sie das auch anhand des Inputs, den Sie erhalten, unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Beteiligungsformaten? Also hat sich das jetzt nur quantitativ verbessert oder gibt es da auch Unterschiede, dass man sagen kann, die Vorschläge, die kommen, weil die Leute mehr Zeit haben, sind sie durchdachter oder weil die Diskussion vielleicht fehlt ihnen ein bisschen auch die Tiefe? Kann man da einen Vergleich setzen oder sind die so unterschiedlich, dass es da vielleicht gar nicht zu einem Vergleich sinnvoll irgendwie kommen kann?
Also eine hundertprozentige Vergleichbarkeit haben wir momentan nicht, weil die Verfahren, die wir jetzt digital gemacht haben, das waren halt spezielle Verfahren, die sprechen andere Leute an als die, die wir nicht digital gemacht haben. Und da fehlt uns noch ein bisschen die Basis, da brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar mehr solcher Beteiligungen. Ich würde ansonsten sagen, dass die Qualität in jedem Fall anders ist. Ich weiß nicht, ob unbedingt besser. Anders einfach insofern, dass ich in einem mehrstufigen Prozess, wenn ich über die Parkplatzsituation in der Innenstadt diskutiere, sehr schnell auch in ein Fahrwasser komme, wo es ganz schön hochkocht. Und wo die Leute dann schon ermahnt werden müssen von unserer Moderation, dass sie bitte auf dem Boden bleiben sollen, weil das natürlich ein Reizthema wahrscheinlich in allen Städten ist. Da gibt es Anwohner und Anwohnerinnen, die wissen nicht, wo sie ihr Auto hinstellen sollen und sagen sich, eigentlich können sie überhaupt gar kein Auto mehr haben. Und da gibt es auch Leute vielleicht aus der Umgebung, die gerne zum Einkaufen wollen. Und da gibt es aber auch andere, die in der Stadt wohnen und vielleicht Fahrrad fahren oder zu Fuß sind, die sagen, sie halten es nicht mehr aus, da sind so viele Autos unterwegs und man kann eigentlich nirgendwo mehr hingehen, weil alle sich gerade einen von den 10 Parkplätzen, die es überhaupt nur gibt, suchen und da 200 Leute hinfahren und die streiten dann miteinander. Dann erfüllt die Bürgerbeteiligung zwei Zwecke. Der eine Zweck ist, dass wir dieses Feedback bekommen, dass diese Meinung und jene Meinung wirklich existiert und dass wir da Argumente hören und sehen und die dann auch entsprechend weiterverarbeiten können in der Verwaltung. Das hat aber auch noch den Zweck eines Dialoges. Also über den Dialog, den moderierten Dialog, kann ja nicht nur die Welle höher werden, um die es geht und der, sagen wir mal, die Aggressivität wachsen, sondern es kann vielleicht und im besten Fall auch ein gewisses Verständnis füreinander aufgebracht werden. Das ist zumindest das, woran wir glauben und das, was wir hoffen, dass die Kommunikation eine Grundlage dafür ist, dass die Leute halt miteinander reden. Natürlich müssen sie bei so einem Thema wie Parkplätze vielleicht manchmal daran ermahnt werden, dass sie doch das Ganze sachlich belassen sollen. Aber im Großen und Ganzen sehen wir, dass das da eine vernünftige Diskussion ist. Das Feedback gibt uns recht. Die Leute fühlen sich da gut aufgehoben. Wir bekommen extrem gute Rückmeldungen von den Bürgern und Bürgerinnen, die einfach, insbesondere die, die halt bisher bei sowas gar nicht teilnehmen konnten, weil die eben nicht in die Turnhalle kommen konnten und mitdiskutieren konnten, weil das nur eine 2-Stunden-Veranstaltung ist und jetzt kann man das jeden Tag 24 Stunden über 4 Wochen machen.
Sie haben gerade gesagt, na, Sie kriegen Feedback von den Leuten. In der Turnhalle kriegt man das ja auch. Manchmal kriegt man es mitgeteilt, manchmal merkt man auch einfach, die Stimmung ist gut, die Stimmung ist mies. Das ist ja auch eine Form des Feedbacks. Wie gestaltet sich denn so ein Feedback bei einer Online-Konsultation? Also merken Sie, es gibt mehr oder weniger Feedback, wenn man es zum Beispiel schafft, aus den unterschiedlichen Meinungen, bleiben wir aber beim Thema Mobilität, in der Tat ja eines der umstrittensten Themen, die man sich vorstellen kann in der kommunalen Bürgerbeteiligung. Kriegen Sie da eher positives Feedback, wenn Sie es auch schaffen, Kompromisse rauszuarbeiten? Oder wenn dann von der einen oder von der anderen Seite sozusagen von der Position abgewichen wird, dass es dann eher so in diese Richtung geht, nee, wir wollen jetzt keinen Kompromiss, weil das wir bleiben jetzt mal bei unserer Position. Lässt sich das trotzdem auch online, wenn man sich nicht sieht, wenn man sich nicht auch gegenseitig erlebt, sind Sie da trotzdem als Verwaltung in der Lage, eben auch in solchen Situationen Kompromisse herbeizuführen?
Ich würde sagen, nein. Und ich würde auch sagen, wir haben es nicht versucht. Also Entscheidungsprozesse wurden bisher bei uns noch nicht in die Bürgerbeteiligung gebracht. Auch nicht in die digitale. Es waren Kommunikationsprozesse und Prozesse, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger eingebracht haben. Das, was dort eingebracht wird, wird gesammelt, wird entweder online von einem Gremium, zum Beispiel einem Arbeitskreis aus dem Stadtrat heraus oder sowas, begutachtet. Wir exportieren das dann auch als Excel-Format und stellen das allen in gedruckter Form zur Verfügung. Für die Leute, die das mit dem sich einloggen im Backend von einem solchen System, damit fremdeln oder nicht so die Probleme haben. Das Feedback von den Teilnehmern, Teilnehmerinnen bekommen wir entweder öffentlich auf Facebook oder Twitter, ja, also, dass wir da hören, so geht Bürgerbeteiligung, das ist so ein Zitat, was ich irgendwo gelesen habe, oder aber durch Zuschriften per E-Mail oder per Brief sogar. Per Brief waren allerdings Zuschriften, das waren eher das negative Feedback, was ich gehört habe. Das waren eben Leute, die sich ausgeschlossen haben, gefühlt haben, weil sie gesagt haben, ich muss jetzt einen PC benutzen, um da teilzunehmen. Und das ist ja auch an der Stelle nicht von der Hand zu weisen, dass da dran gearbeitet werden muss, wie man das miteinander integriert, die Präsenzgeschichten und die digitalen Remote-Geschichten. Aber das Feedback, was ich jetzt meine, war ausdrückliches Feedback auf die jeweilige Veranstaltung oder Maßnahme.
Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie sich das für eine Verwaltung anfühlt, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus einer Verwaltung. Aber wie ist das denn für die Bürgerinnen und Bürger? Wo beteiligen sie sich denn? Geht man auf die Homepage der Stadt Würzburg? Und da findet man dann, sucht man dann nach Bürgerbeteiligung oder wie haben Sie das in Würzburg organisiert?
Das war tatsächlich bei jeder Bürgerbeteiligung unterschiedlich. Zum Beispiel auf sozialen Medien haben wir den Deep Link direkt von der Startseite dieser Bürgerbeteiligung annonciert bzw. verbreitet. Wir haben unsere Bürgerbeteiligungsplattform nicht eingegliedert in die Homepage der Stadt Würzburg. Wir haben eine eigene Domain reserviert, die heißt irgendwie würzburgmitmachen.de und da kann man draufgehen und da gibt es dann sozusagen Deep Links und da ist dann Schrägstrich und dann kommt ein Stadtteilname oder dann kommt eine Maßnahme Tunneleinhausung und dann heißt es halt Würzburg mitmachen Schrägstrich Tunneleinhausung. Und je nachdem, welcher Fachbereich diese Bürgerbeteiligung durchgeführt hat, wie viel Zeit dazu war und wie offen die Leute dort in der Verwaltung dafür waren, auch neue Wege zu gehen, haben die sich darauf eingelassen, dass wir zum Beispiel gesagt haben, macht Werbung auf der Startseite in Nachrichten, verschickt eine Pressenotiz, wo ihr darüber sprecht. In der größten und erfolgreichsten Bürgerbeteiligung, da ging es um diese Einhausung des Tunnels, des A3-Tunnels, der da entlang von Würzburg gebaut wurde, Da gab es eine Kick-Off-Veranstaltung. Das war mitten im tiefsten Corona-Winter. Und da hat der Oberbürgermeister und der Klimabürgermeister der Stadt Würzburg, die haben quasi eine Konsulschulung gemeinsam gegeben. Da waren online 150 Leute in einer Zoom-Webinar-Konferenz und die Leute haben sich dann zeigen lassen, wie sie da Vorschläge machen können, ob da ein Golfplatz hin soll oder ob da ein Skater-Trail oder wie auch immer, was da gebaut werden soll. Und dann waren diese 150 Leute, die da teilgenommen haben, quasi die Multiplikatoren, die das dann in ihre jeweiligen Kreise, Vereine und Freundeskreise rausgetragen haben. Und da haben wir viele tausend Zuschriften bekommen innerhalb dieser Konsul-Anwendung. Das hat sich also dann von alleine weiter verbreitet.
Jetzt ist ja eine dieser Vorteile oder beziehungsweise eine dieser Vorurteile, die Sie ja gerade auch beschrieben haben, naja, man erreicht entweder nur eine bestimmte Zielgruppe oder auch sehr wenige Leute, hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Und jetzt haben Sie von einem aus Ihrer Sicht ja sehr erfolgreichen Projekt gesprochen. Was haben Sie sich denn erwartet anfangs? Was für Nutzerzahlen bei so einer Online-Beteiligung möglich sind? Und wie hat sich das dann auch realisiert bei Ihnen auf der Plattform? Haben Sie das mal analysiert, wie viele Leute da sich auch beteiligt haben?
Ja, haben wir gemacht. Das ist wirklich wahnsinnig abhängig von der Art, wie ich das announce, wie ich damit umgehe und ob das ein Thema ist, was verständlich rübergebracht wird. Und ich sehe darin eigentlich unsere größte Aufgabe für die Zukunft, damit umzugehen, dass eine Verwaltung das eben gelernt hat, bestimmte Erneuerungen im Stadtbild oder in der baulichen Substanz einer Stadt anzugehen und dann einen Antrag zu stellen, das auch kofinanziert zu kriegen von einer anderen Behörde, weiß ich nicht, dem Regierungsbezirk oder dem Land außenrum. Und da wird verschärftes Beamtendeutsch gesprochen in diesen Vorlagen für so einen Stadtrat. Und dann machen sie in der Vergangenheit einen verpflichtenden Schritt der Bürgerbeteiligung. Das heißt, sie mieten irgendeinen Raum. Da gibt's dann, in Würzburg gibt's natürlich da Frankenwein und ein Wasser und irgend so eine Käsestange zum Essen. Und da trifft man sich dann für einen Abend. Und da kommen dann 25 Leute oder 50 Leute, die dann da mitdiskutieren, die bekommen dann live von jemandem, der auch in dieser Behörde arbeitet, einen Einmal-Vortrag gehalten und in diesem Vortrag wird dieses Beamtendeutsch, wo eigentlich beschrieben wird, dass jetzt das Kopfsteinpflaster gegen Teer ausgetauscht wird oder umgekehrt oder die Parkplätze wegkommen oder hinkommen oder so, das wird dann so ein bisschen in Fränkisch übersetzt und dann verstehen das die Leute, die da sind und klatschen und finden das super und sagen, ey, wir hätten es aber gern so und hätten so. Und dann ist dieser Auflage des Fördermittelgebers Genüge getan. Und dann machen die das vielleicht ein zweites Mal am Wochenende drauf. Und dann war es das mit dieser Bürgerbeteiligung. Da erwischen sie auch 100 Leute, zweimal 50, sagen wir mal. Und sie haben die Verpflichtung, das öffentlich zu machen. Und sie haben das in dem Moment gemacht und können dann sagen, so viele Leute waren da. Und dann weiß der Fördermittelgeber, okay, die Leute wurden gehört. Im digitalen Fall müssen Sie diese Übersetzungsarbeit von Beamtendeutsch in verständliche Sprache tatsächlich mit einberechnen bei so einer Geschichte. Denn ein normaler Bürgerin, und dazu zähle ich mich auch, versteht nicht unbedingt, wenn ein Bauplaner oder ein Architekt erklärt, dass eine neue öffentliche Toilette irgendwo auf einem Platz errichtet wird, weil der benutzt dieses Wort überhaupt gar nicht. Der hat irgendeinen anderen Terminus dafür. Und ich würde da gar nicht dann drüber stolpern. Und das ist quasi unsere Aufgabe, jetzt ein Weg zu finden in der Kommunikation. Das ist ja eine schriftliche Kommunikation. Das ist eine Website. Und da müssen wir verschiedene Barrieren einreißen. Bei der Barriere kann ich das auf dem Desktop-Computer lesen und auf einem Handy lesen. Sind wir schon mal ganz gut, weil die Konsul CSS-Systeme und so weiter, da sagen wir mal, mobile Ansichten durchaus unterstützen. Das funktioniert ganz gut. Bei der Mehrsprachigkeit nehme ich neben Englisch, Französisch, Türkisch, die wir wahrscheinlich mit anbieten sollten, was wir bisher noch nicht getan haben, aber wir sollten es tun, Russisch vielleicht noch, dann nehme ich in die Mehrsprachigkeit auch die normale Sprache mit ein. Das wäre eigentlich als Default, ich meine nicht die sogenannte einfache Sprache. Also das ist ja ein ganz klar geregelter Term, den kann man dazu auch noch, könnte man dazu auch noch bringen, aber das ist, ich sehe das gar nicht unbedingt als notwendig an, dass alles 100% auf einfache Sprache gebürstet wird. Es wäre einfach nur toll, wenn es selbstverständlich in den jeweiligen Fachbereichen wäre, dass sie sagen, okay, ich habe eine bestimmte Stadtratsvorlage gehabt, die benutzt der Gewohnheit halber oder weil es halt am besten so ist, die eingeübte Fachsprache dieser Planer und Architektinnen und so weiter. Aber für die Bürgerinnen machen wir das jetzt nochmal sozusagen in ein bisschen verständlicherer Sprache. Und das ist dann auch der Text, den wir dann nochmal überprüfen, ob der sachlich stimmt. Wir verlinken dann die Originaldokumente als PDF zum Beispiel, dass wir sagen, jemand, der vom Fach kommt, der kann jederzeit den wirklich vom Stadtrat beschlossenen Text auch an der Stelle nochmal überprüfen, ob das auch stimmt, was da geschrieben wurde. Und dieser Text kann dann auch, also dieser vereinfachte, verständliche Text, der kann dann auch Grundlage für eine Fremdsprachenübersetzung sein. So dass wir vielleicht 5 Textversionen machen müssen. Und das ist natürlich schon ganz schön Aufwand. Mhm. Aber dafür erwische ich halt echt mehr Leute als an meinen 2 Nachmittagen in der Mehrzweckhalle.
Das ist nachvollziehbar. Also wenn ich das so zusammenfasse, wenn die Plattform da ist, ist Kommunikation eigentlich der wesentliche Bestandteil, damit solche Beteiligungsmodelle funktionieren. Habe ich das so richtig verstanden an der Stelle?
Wenn Sie das so meinen, dass Kommunikation über die Beteiligung, weil in der Plattform ist ja nochmal Kommunikation, dann ja, haben Sie richtig verstanden an der Stelle. Also Sie müssen als Verwaltung darüber reden, dass es diese Plattform gibt. Und derjenige, der sich als Quartiersmanager mit dem Stadtteil beschäftigt und da auch den Draht zur Bevölkerung hat, der muss von vornherein mit eingebunden werden. Und den müssen wir fragen, wie wir das am besten machen können. Und das hängt ganz individuell von der jeweiligen Beteiligung ab, was ich da tun kann. Ich gebe Ihnen ein drastisches Beispiel. Wenn Sie eine Umplanung mit einem Park oder sowas machen und Sie machen einen QR-Code an einen Baum oder irgendwann ein Haus und Sie schreiben da drauf, ich soll weg oder irgendwie sowas, dann werden Sie ganz schnell ganz viele Leute kriegen, die sich da beteiligen. Ja. Aber das kann man halt auch machen. Das geht halt. Man kann das abfotografieren und dann kann man das weitergeben. Ey, geh mal auf die Seite, unser Sportplatz soll weg oder soll neuer her oder irgendwo sowas. Die Leute reden ja darüber, was in ihrem Kiez passiert. Und das wollen wir ja letztlich auch.
Nehme ich jetzt die Beispiele, die Sie genannt haben, sind das Sachen, die Sie auch in Würzburg auch schon ausprobiert haben? Ja. Diese Form der, ich sag mal, Guerilla-Kommunikation klingt für mich so ein bisschen in diese Richtung.
Ja, wir diskutieren das mit den Leuten und da, wo das gepasst hat, haben wir das ausprobiert und da wurde das auf Druckmittel draufgedruckt und dann konnten die Leute das entsprechend abfotografieren. Da war an einem Platz, der umgeplant werden soll, direkt an dem Platz der entsprechende Link zu der Bürgerbeteiligung.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie kann man auch damit arbeiten mit dem Tool. Was ich ganz oft von Kommunen immer wieder auch höre an Fragen ist, aber das ist ja so ein riesiges Ding und es ist Open Source. Das heißt, das ist ja völlig unsicher und da wird man ja dann bestimmt gehackt auch noch. Wie aufwendig ist es denn für eine Stadt, konkret für Sie gewesen, so ein Modell aufzusetzen? Also war das ein finanzieller Aufwand? Mussten da ganz viele Mitarbeiter auch weitergebildet werden? Und natürlich auch die Frage, ist das denn ein sicheres Tool, das Sie an der Stelle auch verwenden?
Das Ganze ist eine Softwareinstallation, die auf Ruby on Rails läuft und damit schon eher exotisch daherkommt als so die Standard Content-Management-System, Software, was es ja letztlich ist, ist ein Content-Management-System, was sehr user-centric funktioniert. Das Ganze ist ein sicheres System, was die Daten angeht, sicher. Das hängt aber dann eigentlich von der Server-Architektur ab und wie das ist, wie könnte man an die Datenbanken kommen? Und das sind dann Standards, die innerhalb beim Aufsetzen eines solchen Tools aufgesetzt werden, mit denen man umgeht, was ist was ist verschlüsselt, was ist nicht verschlüsselt, welche Informationen liegen da vor. Ich glaube, da ist es so sicher wie jeder andere Server auch. Mhm. Oder eben unsicher, das kann man so und so ansetzen. Der Aufwand der Installation, den würde ich nicht unterschätzen. Man lädt sich das runter bei so einem Git-Repository, also das ist so ein Software-Server, wo man das runterladen und auch hochladen kann, wenn man was dran geändert hat. Wir haben das zuerst selbst mit Bordmitteln installiert und uns dann jemanden von den Studenten und Studentinnen, die ich eingangs erwähnt habe, eigentlich als Minijobber mit in die Stadt geholt, dass er während seinem Studium noch für uns arbeitet und das mit uns weiter betreut. Mhm. Auf dem Weg bis jetzt haben wir dann auch noch ein Büro beauftragt, was quasi ein Backup darstellt. Wenn die studentische Kraft, Werkstudent letztlich inzwischen, ausfallen sollte oder andere Prioritäten hat, dass wir noch ein Büro haben, was uns da unter die Arme greifen kann, dass die Backup-Lösungen dann auch entsprechend wieder eingespielt werden können, dass Updates draufgespielt werden und da geben wir dann quasi monatlich, rechnen wir damit, dass wir ein paar hundert Euro dafür ausgeben, dass jemand hier Aktualisierungen macht. Aber ich würde sagen, ein stressfreies Aufsetzen, wo ich alles nach außen gebe, Büros gebe, von der Konsoleninstallation, da würde ich als Kommune mal mit 5.000 bis 10.000 Euro rechnen, die ich fremd vergeben muss und dann habe ich das aber auch stehen.
Was ja, um es mal in Verhältnis zu setzen, das Geld ist man, wenn man jemand extern holt, um zum Beispiel eine Bürgerbeteiligung zu moderieren, ja auch mit einem Projekt wahrscheinlich auch genau. Schon los.
Und damit habe ich ein Ding, was mir ganz viele Projekte zur Verfügung steht. Und was ich natürlich aktualisieren kann und wo ich auch Änderungen machen kann. Ich habe ja den Source Code von der Software. Das heißt ja, nichts anderes heißt Open Source. Das heißt, ich lade mir die Sourcen von dem Programm runter. Ich kann daran Veränderungen machen. Wir haben einige Veränderungen gemacht, zum Beispiel in der Art, wie mit der Darstellung von Karten, Landkarten umgegangen wird. Und dann kann man das wieder auf diesen Git, das ist ein Versionssystem, also auf den Software-Server mit hochladen und es hat dann so eine kleine Fahne dran, sagt, das haben die Würzburger verändert. Da ist Folgendes verändert, 1, 2, 3, 4. Wenn ihr das haben wollt, könnt ihr das haben. Mhm. Und dann haben andere Städte sich das halt an der Stelle geholt und gesagt, ja, das mit dieser Kartenänderung wollen wir. Und jetzt lesen wir gerade mit Freuden, dass irgendeine andere Stadt, ich glaube Bamberg, eine Änderung gemacht hat in der Art, wie Projekte innerhalb der Software behandelt werden. Und wir werden natürlich jetzt versuchen, diese Änderung auch bei uns mit einzuspielen. Mhm. Weil das absolut Sinn macht. Da sehen wir auch eine gewisse Schwäche von dem System bei mehreren Projekten gleichzeitig die Moderation im Backend durchzuführen. Das kann verbessert werden. Und dann denken wir, das kriegen wir an der Stelle hin, dass wir dann die Arbeit, die in einer Kommune Bamberg gemacht wurde, bei uns wiederum implementieren können. Und so ist ja Open Source gedacht.
Sie haben jetzt schon gesagt, mit Bamberg gibt es ja auch eine andere Kommune, die das auch schon einsetzen. Es sind ja auch deutlich mehr, wenn man sich das weltweit anguckt. Und in Deutschland werden es ja auch immer mehr. Wie wichtig ist denn für Sie so diese kommunale Community, die es da gibt, die dann auch, genau wie Sie das gerade gesagt haben, eigene Ideen dann auch umsetzt, vielleicht da, wo es dann auch die Menschen gibt, die das können, auch mal an den Code vielleicht auch rangehen oder andere Optimierungen auch vorschlagen. Wie wichtig ist es denn für ein Software-Tool wie Konsul und für eine Stadt wie Würzburg, dass es so eine Community gibt?
Wir halten das für einen entscheidenden Bestandteil und das genau macht den Unterschied von so einem Tool letztendlich in der Nutzung und auch in der Nachhaltigkeit der Nutzung aus. Es kann nicht sein, dass wir ein Tool bei uns anschaffen, bei dessen Benutzung wir letztendlich Beratungsunternehmen oder Dienstleister reich machen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, bitteschön, reich machen, hier geht es ja nicht um Reichtümer, hier geht es immer um ganz reelle Stundensätze und das ist auch gerechtfertigt, das ist gar keine Frage, aber wo wir kein Know-how intern dazu gewinnen und wenn diese Firma dann irgendwie verkauft wird, die Software hergestellt hat oder aufhört zu arbeiten, der Entwickler das nicht mehr weitermacht, dann haben wir totes Wissen bei uns in der Verwaltung. Das kann eigentlich nicht angehen. Damit sind wir eigentlich in dem Moment nicht vernünftig mit Steuergeldern umgegangen. Vernünftig heißt, wir sind uns darüber im Klaren, einen souveränen Umgang mit Kenntnissen und Wissen in der Verwendung einer Software, aber auch in der Weiterentwicklung einer Software anzueignen und auch in der Lage zu sein, wenn jetzt ein Dienstleister sagt, nee, ich habe jetzt einen anderen Fokus, ich mache jetzt was anderes, ich mache das jetzt nur noch mit Privatunternehmen, ich mache das nicht mehr mit Behörden, sagen zu können, wir wissen trotzdem genug darüber und haben die Rechte, diese Software weiter verwenden zu können und können an der Stelle auch mit anderen Städten uns austauschen und sagen, ey, können wir das vielleicht zusammen machen? Nehmen bei Konsul spielt dabei noch eine Rolle, dass man temporär sehr viel Arbeit damit hat und dann auch wieder mal Monate weniger Arbeit damit hat. Das sind halt kurze Beteiligungsverfahren. Jetzt gibt es aktuell Gespräche mit mehreren Städten in Bayern, aber auch noch in anderen Bundesländern, dass wir eine Hotline als Hilfesystem für Konsul-Benutzerinnen gemeinsam betreiben. Denn wie ich einen Kommentar schreibe, wie ich meinen Account lösche, wie ich ein Bild hochlade, wie ich irgendetwas mache, mobil, das ist ja bei den Konsulleuten in Würzburg genauso wie von Kaiserslautern und Bamberg und anderen Städten, können wir doch eigentlich uns zusammentun und eine 24-Stunden-Hotline schulen und dann kann man 24 Stunden über eine Telefonnummer oder einen Chat-Client mit den Leuten sprechen und dann muss das nicht jede Stadt extra machen. Also wie gut ist das denn bitte, dass wir uns, dass es diesen Austausch mit anderen Städten gibt, damit wir das gemeinsam nutzen können?
Ich traue mich jetzt gar nicht, die nächste Frage zu stellen, weil Sie sie jetzt eigentlich schon mehrfach auch beantwortet haben. Aber Corona ist ja jetzt hoffentlich bald vorbei und im Prinzip können Sie ja dann wieder zurückkommen zu, wir treffen uns dann an zwei Samstagabenden oder Samstagnachmittagen und lassen dann die Verwaltungen dann oder die Verwaltung dann jeweils vorstellen, wie jetzt das Klohäuschen jetzt zukünftig aussehen soll. Wollen Sie als Stadt da auch wieder hin zurück oder sagen Sie, nee, wir haben jetzt was gefunden, was für uns auch passt? Oder werden Sie da zukünftig ein hybrides System für sich dann auch entwickeln, sagen, wir wollen da irgendwie beide Dimensionen auch zusammenbringen?
Letzteres. Wir wollen definitiv beide Versionen zusammenbringen. Es kann natürlich nicht angehen, dass ich digital als Zwang und Voraussetzung ansetze. Konsul ist auch in der Lage, hybride Varianten zu implementieren und das wollen wir auch weiter entwickeln. Wir sehen da noch ein echtes Entwicklungspotenzial bei Konsul und da wollen wir unseren Fokus drauf setzen, dass wir sagen, wir haben eine Abendveranstaltung in der Turnhalle und da sitzt aber jemand dabei und der moderiert diese Inhalte in die digitale Welt, so dass die, die nicht zu der Abendveranstaltung gekommen sind, ein Abbild, die Information selbst dort auch bewerten können und dort auch bekommen. Und so kann ich die Menschen, die keinen Bock auf das Handy oder den PC haben, wo sie sich beteiligen, sehr wohl mit implementieren. Aber die anderen, die keine Chance haben, zu der Abendveranstaltung zu kommen, sind nicht außen vor. Und das gefällt uns und den Fachbereichen, mit denen wir da zusammenarbeiten. Wir sind ja nur die technischen Enabler beim Smart City Team. Also wir sind ja, wir stellen das zur Verfügung und sagt, hey Leute, hier habt ihr das. Ihr habt eine Bauvorhaben in der Innenstadt. Ihr habt eine Bundesbeteiligung bei einer Autobahnüberdachung. Das sind spezielle Systeme. Wie wollt ihr denn das machen? Wir empfehlen euch, anstatt eine einmal Website für die Autobahnüberdachung herstellen zu lassen, unser System zu benutzen. Das ist nämlich schon gelernt. Da gibt es eine Adresse und da machen mehr Leute mit. Und ihr könnt es integrieren mit einer Präsenzveranstaltung. Da sehen wir die Zukunft drin. Ganz klar.
Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage, Herr Hampel, und dann haben wir, glaube ich, jetzt auch richtig viel auch hoffentlich auch rüberbringen können an dieser Stelle. Sie haben jetzt schon gesagt, es gibt eine Community, auch in Deutschland, Bamberg haben Sie ja zum Beispiel auch schon erwähnt, aber auch andere Städte. Haben Sie denn jetzt auch Sie selber auch die Erfahrung gemacht, dass die Nachfrage nach Konsul, nach der Nutzung dieses Tools durch so Vorbilder wie zum Beispiel Würzburg auch gestiegen ist in der letzten Zeit, also dass mehr Städte und Gemeinden darauf aufmerksam wurden und auch schauen, ob sie das auch für sich selber einsetzen können?
Ich glaube, der Haupttrigger der Nachfrage war, da muss man sich nichts vormachen, war die Pandemie.
Ja, klar. Ja.
Und jetzt merken wir, dass dadurch, dass es solche hybride oder digitale Formate gegeben hat, Gemeinden und Kreise darauf aufmerksam geworden sind, sowas zu machen, und die recherchieren dann, was gibt's denn da, wer macht denn da was? Und dann kommt man relativ schnell auch auf Anbieter, die das machen und die auch ihre Preise dafür aufrufen und die das gut machen, mit denen wir auch zum Teil zusammengearbeitet haben schon. Und da kommt weiterhin tun. Und da kommt man aber auch auf Gemeinden wie Würzburg, die das komplett alleine umgesetzt haben. Und dann ruft man halt da mal an und fragt mal. Also wir haben relativ viel Austausch. Und wir, wenn ich nicht zu viel verraten darf, wir gehen davon aus, dass Würzburg die Ausrichterstadt der ersten deutschen Konsul-Userinnen-Konferenz sein wird, Anfang 2022. Wir laden dann alle ein hierher zu einer Hybridveranstaltung. Die können dann digital teilnehmen, aber wir freuen uns, wenn die auch dann da kommen, wenn dann das die Umstände zulassen. Und dann wollen wir Vorträge, Fachvorträge, auch ein Sprint an Änderungen am Abend mit Entwicklerinnen machen, wie man das auf einer Softwarekonferenz eben so macht.
Ja, das ist doch jetzt ein hervorragendes Schlusswort an dieser Stelle und eine ganz tolle Ankündigung, weil ich kann mir vorstellen, da gibt es mit Sicherheit ja einige Kommunen, die nicht nur sich das angucken wollen, sondern bestimmt auch mitmachen möchten. Herr Hampel, vielen Dank für die vielen Informationen, für die vielen Einblicke, die Sie uns geben konnten. Ich selber habe viel gelernt und freue mich, dass Sie hier auch in diesem Interview auch dabei gewesen waren. Vielen Dank. So, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, dein Felix Schmidt.